Ihr lieben Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, liebe Connect-Mitarbeitende, ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Danke für eure Einladung und danke für euer Vertrauen. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich mir überlegt, ob ich das so mache wie so ein richtig toller Kollege von mir am Marburger Bibelseminar. Der startet nämlich jede Predigt mit einem Witz. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in der Familie mal mit meiner Schwester bei einer Familienfeier einen Sketch aufgeführt habe. Und hinterher kam einer meiner jüngeren Cousins und hat gesagt, Christine, ich habe so richtig gelacht bei eurem Sketch. Aber ich glaube, ich war der Einzige. Und dann habe ich gedacht, ich lasse das mit dem Witz. Nicht, dass irgendjemand von euch denkt, ich ermutige sie mal und sage, ich habe gelacht, aber ich glaube, ich war der Einzige. Die Begegnung mit meinem Cousin zeigt, was Familie ausmachen kann. Schonungslose Ehrlichkeit und gleichzeitig große Rückendeckung. Familie ist der Ort, an dem wir die intensivste Unterstützung erfahren können, aber sie kann auch gleichzeitig der Ort der größtmöglichen Verletzung sein. Warum sprechen wir heute im Gottesdienst über Familie? Was hat das mit Gott zu tun, mit unserer Gemeinde, mit unserer Gemeinschaft? Und ich glaube, es ist ein unglaublich wichtiges Thema, weil wir alle in familiären Bezügen leben. Ob wir das gerne tun oder nicht, ob es uns dabei so richtig gut geht oder so richtig schlecht. Mutter und Vater sind Grundvoraussetzungen für unser Leben. Das ist ja logisch, biologisch und sozial. Das ist der Ort, an dem wir zuallererst erfahren, wie das Leben so funktioniert. Ob wir wichtig sind, ob wir gesehen werden, ob jemand so richtig Freude an uns hat, ob sich jemand gern mit uns beschäftigt. Und in der Familie lernen wir zuallererst, wie das so funktioniert. Ob das nun gut funktioniert oder eher dysfunktional ist. Wie ticken Menschen? Wie kriegen wir einander auf die Palme? Wie ermutigen wir uns? Familie ist Gottes Idee. Ein Lebensentwurf der Gemeinschaft. Und wir können das nachlesen im Schöpfungshymnus. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und sie waren fruchtbar und vermehrten sich und es wurde furchtbar. Einige von euch kennen diese Geschichte, der allererste überlieferte Mord, ganz zu Anfang des Buches Genesis, ein Verbrechen in der engsten Familie. Statistiker der Kriminalistik unter euch wissen, die meisten begangenen Straftaten sind in der Familie vorzufinden, Beziehungstaten. Der erste Mord, ein Brudermord aus religiösen Gründen. Und es geht ganz abenteuerlich weiter und das Erste Testament hat viele, viele Geschichten, die sich nicht für Kindergottesdienst eignen eigentlich, sondern eher so unter dem Siegel Leute für späte Stunden und für reife Menschen und für gestandene Charaktere sind. Schreckliche Familiengeschichten, sehr ehrlich, sehr schonungslos, da ging was schief. Gottes gute Idee wird schon in den ersten Kapiteln der Überlieferung als nicht so toller Ort gezeigt. Aber es ist Gott eben nicht egal, was aus seiner guten Idee wurde. Und es hat mich ganz tief berührt, als ich Maleachi gelesen habe, das ist einer der kleinen Propheten und es ist der letzte Prophet, je nachdem, wie man die Bücher so sortiert im Kanon. Und das steht in Maleachi 3, Vers 23. Gott sagt, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich der Herr Gericht halte. Er wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen. Was für eine Aussicht und was für ein Versprechen und was für eine Verheißung und was für eine Perspektive. Gottes Versprechen gilt der Wiederherstellung unserer engsten Beziehungen. Bei allem, was passiert ist, Gott sagt, ich sorge dafür, dass sich die Herzen wieder zuwenden. Und es ist viel schief gegangen und es geht viel schief in unseren Familien. Wir sind beschäftigt mit uns selber, wir machen uns Sorgen darüber, was die Nachbarn denken. Wir kümmern uns um Karriere, wir haben Angst, das Geld reicht nicht. Wir sind in alle möglichen Richtungen unterwegs und Gott sagt, ich möchte das Herz der Eltern wieder den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Das ist Gottes Kernanliegen und das war ihm so wichtig, dass das eine Botschaft ist, die diese 400 Jahre der Stille, als die Propheten scheinbar nichts mehr gesagt bekommen haben oder uns nichts überliefert ist, dass das diese Zeit ausgehalten wird und wieder aufgenommen wird, als Jesus auf die Welt kommt. Wir lesen in Lukas genau diese Verheißung, dass der Engel zu Zacharias sagt, Johannes wird Folgendes machen. Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Also hier ist eine Familie in Not. Auch eine spannende Geschichte. Aber mir geht's gerade um die Verheißung. Du wirst einen Sohn bekommen, beziehungsweise Elisabeth. Du wirst voller Freude sein. Viele andere werden sich freuen. Er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Und bei großen Taten, was denken wir? Weltveränderung, Weltfrieden. Er wird weder Wein noch Bier trinken. Schon im Mutterleib wird der Geist Gottes ihn erfüllen. Er wird viele aus dem Volk Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Seine Aufgabe wird es sein, das Herz der Eltern den Kindern zuzuwenden und alle Ungehorsamen auf den rechten Weg zurückzubringen. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Ich hatte es umgehauen. Die große Aufgabe ist die Veränderung der Herzen in der Familie. Und das geschieht durch Gottes Kraft und wir brauchen dazu Gottes Kraft. Gottes Wirken in meinem Leben wird dadurch sichtbar, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie meine Kinder mit mir umgehen. Das ist der Maßstab für Gottes Geist, Gottes Kraft, Gottes Handeln. Das ist auf den ersten Blick super unspektakulär. Das ist nichts, was in der Zeitung steht, wo steht, oh, bei Feixens hat endlich Versöhnung stattgefunden. Aber das ist so wesentlich und so ein Kern von Gottes Aussage, dass er das immer wieder wiederholt und dass es an zentralen Stellen steht. Und ehrlich gesagt finde ich das auch eine der allergrößten und härtesten Übungen, mein Herz verändern zu lassen. Mein Herz, ich weiß nicht, wie eures ist, aber meins ist stur. Und wenn ich denke, ich habe Recht, dann habe ich für lange Zeit Recht. Und dann denke ich, ich bin ja auch noch die Mutter und ich bin viele Jahre auf dieser Erde und ich weiß, was wichtig ist. Und dass sich das verändert, das braucht Gottes Gnade und Gottes Kraft und Gottes Bewegung. Und manchmal kann eine der größten Veränderungen sein, dass ich zugebe, nee, ich habe davon keine Ahnung. Oder zeig mir doch mal den YouTube-Kanal, ich habe wirklich keinen Schimmer davon. Oder ach, so kann man das auch sehen. Ah ja, und auch zuzugeben, es hat viele Jahre der Ehearbeit gedauert, bis ich zugeben konnte, als Erste, Entschuldigung, mein Fehler. Mein Mann musste ganz oft als Erster kommen und selbst wenn ich noch jahrelang dachte, ich wäre ja eigentlich im Recht gewesen, hat er aus Gottes Gnade das ausgehalten, als Erster zu sagen, Entschuldigung, es tut mir leid, auch wenn er, wie ich im Nachhinein erkenne, nicht immer derjenige war, der an allem schuld war und an manchem Streit, da hat er wirklich den kleineren Anteil gehabt. Das hat lang gedauert bei mir und Gottes Geist ist zum Glück auch geduldig und nicht so schnell am Kapitulieren. Die große Veränderung in unserer Familie fängt in unserem Herz an. Die fängt damit an, dass ich sehen kann, was Gott in die Menschen um mich herum reingelegt hat, wie er die gemacht hat und dass er sie wunderbar gemacht hat und dass Reibung zur Familie dazugehört. Gott selber hat sich das nicht nur ausgedacht, so von weitem, fernes Programm, dann hat er sich zurückgezogen, sondern Gott selber kam als Mensch in eine reale Familie. Das finde ich unfassbar. Und das ist eigentlich das, wo ich denke, Gott, warum hast du das eigentlich nicht anders gemacht? Wäre vielleicht ein bisschen leichter gewesen. Und warum bist du nicht einfach so aus dem Himmel erschienen und hast dann für alle Zeit irgendwie alles auf einmal anders gemacht? Und dann kamst du da in so eine Handwerkerfamilie in der Provinz. Und Gott hat so einen ganz anderen Weg und er kam tatsächlich in eine reale Familie und was mir bei der Vorbereitung das erste Mal so aufgefallen ist und was ich gedacht habe, das muss ich mit euch teilen, Josef war der erste mir bekannte Patchwork-Vater. Jesus ist Gottes Sohn, Maria ist die Mutter und Josef ist der soziale Vater. Die erste Patchwork-Familie und Gottes Idee. Und ich dachte, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Also ist ja logisch, dass da Konflikte vorprogrammiert sind. Auch fiese Gerüchte, die sind schriftlich und die sind auch mündlich. Und in meiner Schulzeit gab es so einen Spruch, schafft Weihnachten ab, Josef hat alles zugegeben. Das fanden viele cool, aber das hat Josef nicht. Der hat gezeigt, dass es möglich ist, aus Liebe zu Gott, aus Gehorsam und aus Liebe zu seiner Verlobten, das Unmögliche zu wagen. Vater zu sein für einen Sohn, der nicht sein eigener ist. Und ich bin überzeugt, dass in der Person von Josef auch ganz viel Ermutigung für uns heute ist. Wenn Gott seinen Sohn in einer Familie groß werden lässt mit Halbgeschwistern, dann bringt es unsere Vorstellung von der perfekten Familie und wie die perfekte Beziehung aussieht und wie das alles so wunderbar sein müsste, so richtig ins Wanken. Wenn Gott in dieser Familie auf die Welt kam, wie viel mehr wird er dann in deiner und meiner Familie in Kraft wirken können, wenn wir ihn lassen? Gott weiß, was wir brauchen und er weiß, was er uns zumutet und er weiß auch, was er über uns denkt. Und dann ist es gar nicht so wichtig, was die anderen über uns sagen, obwohl wir das natürlich brauchen, weil wir soziale Menschen sind und Anerkennung wichtig ist. Aber die Hauptsache ist, dass ich weiß, okay, in die Beziehung gehe ich mit Gott und das ist meine Familie und die mag ein bisschen ungewöhnlich sein und vielleicht ist es eine Patchwork-Familie oder vielleicht habe ich irgendwelche schrägen Verwandten oder was immer in eurer Familie ist. Und ich bin mir sicher, meine Geschwister und manche meiner Cousinen würden das Gleiche über mich sagen. Schräge Tante, aber da ist Gott mit dabei. Und ich glaube, dass Gott sich in Familie zeigt, weil das sein Wesen ist. Gott ist Beziehung. Und ich lese immer noch in einem ganz faszinierenden Buch, das heißt Der göttliche Tanz. Und da geht es darum zu erklären, wie das denn mit der Dreieinigkeit gedacht ist und funktioniert. Und ich finde es ein Riesengeheimnis. Gott als drei unterschiedliche Gesichter, Gott in Bewegung, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott die Heilige Geistkraft in Bewegung, in Dynamik, in einem Tanz, wie so ein großer Fluss, wie der Wind in Beziehung, in Bewegung, in sich nicht fertig. Da ist nicht einer, der sich selbst genügt, sondern da ist Gott, der immer wieder sich aufmacht, sich neu zeigt, sich verändert und er sich auf uns zubewegt. Und er sagt, komm mit rein. Familie ist auch ein Ort der ständigen Veränderung und der Umbrüche. Ich finde Rollen und Entwicklungsaufgaben, die verändern sich. Und ich habe im Rahmen dieser Predigt auch zum ersten Mal über Jesus in der Pubertät nachgedacht. Auch das steht in der Bibel und wir lesen das immer so mit Abstand und die heilige Familie. Und ich unter diesem Familienaspekt habe diese Geschichte in Lukas nochmal ganz neu gelesen. Familie macht einen Ausflug, traditionellerweise. Die fahren, gehen zurück und auf einmal ist der 12-Jährige, ich finde es spannend, dass da das Alter angegeben ist. Sonst wissen wir nicht so, was hat Jesus mit 16 gemacht und mit 18 und wann genau und so. Aber mit 12 bleibt er auf einmal zurück. Und die Eltern denken, jo, der ist bei Onkel und Tante oder mit seinen Cousins unterwegs oder wo auch immer. Und nach 3 Tagen merken die, nee, da merken sie, sie suchen ihn 3 Tage. Sie merken irgendwann, der ist nicht mit dabei. Und dann machen sie sich Riesensorgen und diejenigen von euch, die schon Kinder haben, wissen, was diese Zeitspanne 24 plus 24 plus 24 für lange Stunden sein können. Und dann finden sie ihn und dann sitzt er da in aller Ruhe und sagt, ich muss doch bei meinem Vater sein im Tempel. Und dass die Eltern reagieren, wie sie reagieren und dass Jesus tapfer wieder mit zurückgeht und so, zeigt, es ist eine heilige Familie, aber es ist auch eine ganz normale Familie. Jesus nabelt sich ab, der sagt, ja, wie so ein echter Teenager. Nee, ich weiß nicht, ob er keinen Bock gesagt hat, aber der grenzt sich ab und sagt, ja, eigentlich bisher bin ich immer jedes Jahr 11 Jahre lang brav wieder mit zurück. Am Anfang hatte ich ja keine Wahl, aber jetzt habe ich eine Wahl und ich entscheide für mich selber. Und wenn Menschen sich von ihren Eltern lösen, dann ist das nicht Rebellion gegen die gottgegebene Autorität, dann ist es das, was Gott vorgesehen hat und was Jesus auch gemacht hat. Nämlich er verlässt sein Nest und er deutet schon mal an, ich bin eine eigene Person, ich habe eigene Ideen, ich habe eine eigene Berufung. In frommen Familien kann das auch ein spannendes Thema sein. Und manches verpacken wir so nett und sagen, der Herr hat mir gezeigt oder ich wünsche mir oder wir sagen gar nichts. Aber auch da gilt, du bist eine eigene Person und du darfst dich abnabeln. Du musst dich abnabeln. Das ist Gottes Idee. Familie bleibt nicht immer so, wie sie war. Die verändert sich und wir müssen alle damit klarkommen. Die Eltern und die Kinder. Und ich hoffe, der eine oder die andere erinnert mich dran, wenn meine Kinder ausziehen, was demnächst ganz bald der Fall sein wird, dass ich gesagt habe, Veränderung ist gut und Veränderung muss sein. Das sind Lernprozesse und manchmal bewältigen wir die gut und manchmal brauchen wir Unterstützung. Jugendliche und junge Erwachsene haben eine ganz andere Vorstellung vom Leben als ältere Menschen. Und wir Eltern, da zähle ich mich inzwischen sehr dazu, sind dazu aufgefordert, ihren Kindern mehr Freiraum zu geben. Zu sagen, ja, zieh mit dem Herrn, ich lerne von dir, du behältst vieles von dem, was wir dir mitgegeben haben oder auch nicht, aber du bist verantwortlich für dein Leben. Und Kinder sind aufgefordert, ihren eigenen Standpunkt zu finden und zu vertreten und herauszufinden, wo sie geistig und geistlich zu Hause sind und auf was sie hören. Was mir auch noch ganz wichtig ist beim Thema Familie, Familie ist so viel größer, als wir sie definieren. Der junge Erwachsene Jesus, der erweitert nämlich den Familienbegriff. Und als seine Mutter und seine Geschwister ihn einmal besuchen wollen und nicht reinkommen, weil so viele Leute sich um Jesus drängen, da sagt er, meine Mutter und meine Geschwister, das sind die, die Gottes Willen tun. Unsere Kernfamilie wird vergrößert. Wir haben das Privileg und Vorrecht, zu einer riesen Familie zu gehören, Gottes Familie. Und auch wenn wir uns unsere Ursprungsfamilie gar nicht aussuchen können, in der Familie Gottes gibt es so viele tolle Geschwister. Da gibt es sie auch, die schrägen Tanten und die wilden Onkels und die komischen Opas und die wundervollen Opas und die wundervollen Omas und so weiter und so fort. Aber da gibt es eine riesen Bandbreite. Und unsere Familie ist die Familie Gottes. Gott lädt dich und mich ein, davon ein Teil zu sein. Uns versöhnen zu lassen mit ihm und auch untereinander. Und Gott lädt uns ein, heilsame Familienerfahrungen zu machen. Da, wo Sachen schiefgelaufen sind, da bietet er uns an, neue Erfahrungen zu sammeln. Und er verspricht uns, dass er unser Herz verändern wird. Dass er unser Vater, unsere Mutter, unser Bruder, unsere Schwester und unser Beistand sein wird. Und ich habe uns noch eine Übung mitgebracht aus diesem tollen Buch. Ich muss immer Bücher empfehlen. I'm very old school. Ich brauche sogar so einen riesen Notenständer, weil ich kein Tablet habe, sondern am liebsten die Sachen noch in Stein gemeißelt haben würde. Deshalb die Empfehlung, das gibt's bestimmt auch irgendwie als Kindle Edition, der göttliche Tanz. Und da schlägt Richard Rohr so verschiedene Übungen vor. Und eine davon habe ich mitgebracht, die lohnen sich alle, aber das würde den Rahmen sprengen und ihr könnt das Buch ja auch lesen oder euch vorlesen lassen oder wie auch immer. Und diese Übung heißt der Funken der Weisheit. Und da sagt er, das ist so eine Einladung, Gott in Beziehung näher kennenzulernen und auch gute, heilsame Erfahrungen zu machen. Und er sagt, alles, was man dazu braucht, sind drei Menschen. Die setzen sich in den Kreis und dann gibt es eine Person, die sozusagen diesen Kreis leitet. Und sie liest dann die Person diesen Text vor. So oft im Leben sehnen wir uns danach, etwas zu hören. Von einem Freund, jemandem aus unserer Familie, vielleicht auch von Gott. Wir tun alles Mögliche, um Lob zu ergattern. Wir beten und lauschen auf diese leise Stimme, die uns Weisheit, Frieden und Erkenntnis schenken soll. Wir wollen uns einen Moment Zeit nehmen, um zu erkennen, dass unser Schöpfer Gott der Ursprung von allem ist. Dass wir lebendige Glieder des Leibes Christi sind. Dass der Heilige Geist die ganze Menschheit durchklingt und verbindet. Und dass Gottes lebenskräftiges und mitteilsames Sein jede Gemeinschaft und jede Gruppe einschließt, in der wir uns jemals befinden, auch jetzt in diesem Kreis. Wie wäre es, wenn du etwas hören könntest, nachdem du dich sehnst von dem Menschen, der hier neben dir sitzt? Gibt es etwas, was du dringend hören möchtest? Vielleicht von einem Freund, einem Verwandten, einem Geliebten? Man kann dann auch noch weiter fragen, sagt Richard Rohr. Gibt es ein Wort der Weisheit, der Anerkennung oder Ermutigung, das du gern von einem Menschen hören möchtest, an dem dir liegt? Vielleicht wartest du schon seit deiner Kindheit darauf, es zu hören. Oder vielleicht hat es mit deiner derzeitigen Beziehung zu tun oder einem Problem. Wenn alle ein paar Mal tief durchgeatmet haben, dann bitte die Person, die das leitet, die Teilnehmer, ihre Augen zu öffnen. Hören Sie, ob jeder eine Antwort gefunden hat. Wenn nicht, geben Sie ihnen noch ein paar Augenblicke. Wenn jeder etwas gefunden hat, was er gern hören würde, machen Sie weiter. Oder macht die Person weiter. Habt ihr es gefunden? Gut. Dann möchte ich, dass ihr es laut aussprecht. Genau das, was ihr gern hören würdet. Aber statt es einfach zu euch selbst zu sagen, möchte ich, dass ihr euch dem Menschen neben euch zuwendet und ihm oder ihr genau das sagt, was ihr so gern hören möchtet. Sagt es ihm oder ihr so, wie ihr es gern hören würdet. Und bevor ihr es teilt, nehmt euch einen Augenblick, um euch mit dem Geist oder der Absicht eurer Worte zu verbinden. Was ihr dir gleich sagen werdet, ist ein Geschenk. Wendet euch also jetzt dem Menschen zu und sagt ihm, was ihr gern selber hören möchtet. Wenn euch jemand etwas sagt, nehmt euch einen Moment, um es in euch aufzunehmen. Und dann wendet euch dem Menschen neben euch zu und sagt ihm, was ihr selbst gern hören möchtet. Das sollten wir jetzt alle im Kreis tun. Oft stellen wir nämlich fest, dass die Dinge, die einer von uns gern hören möchte, den Wünschen der anderen gleichen oder zumindest sehr ähnlich sind. Es gibt dabei immer wieder erstaunliche Übereinstimmungen, die darauf hindeuten, dass in einer solchen Gruppe eine höhere Macht am Werk ist. Hier sind einige Beispiele. Du bist richtig so, wie du bist. Du wirst geliebt. Du tust dein Bestes und mehr musst du niemals tun. Du bist jetzt gerade genau am richtigen Platz in deinem Leben. Das ist eine mögliche Übung, wie wir uns gegenseitig als Familie Gottes und als Familie Mensch stärken können. Und es gibt noch viele andere. Vielleicht ist es eine, die ihr im Hauskreis ausprobieren könnt oder in der Gebetsdreierschaft oder wie auch immer. Und vielleicht ist es auch eine Übung, von der ihr sagt, die sagt mir gar nichts. Dann ist es auch okay. Ich wünsche euch, dass ihr die Worte, die ihr hören müsst, als geliebte Kinder und als geliebte Eltern und als geliebte Großeltern und in welchen Bezügen und Rollen ihr auch immer seid, dass ihr die hören könnt und dass Gott sie euch zuspricht und ihr euch sicher seid, ihr wart ein Teil von Gottes Idee, Gottes Familie und Gott hat dich herzlich gern dabei. Du bist Teil der Familie. Du darfst Ja sagen, weil er sagt jeden neuen Tag Ja zu dir. Amen.